Couchgeflüster, dein Podcast für Liebe,
Sex
und Dating.
Und wir sind
Sina
und Leonie. Heute geht es in Mama Geflüster um ein Thema, was uns beide irgendwo betrifft. Dich als Mama und als auch Influencerin. Mich als Influencerin und Social Media, keine Ahnung, was bin ich da?
Expertin.
Bin ich Expertin?
Schon irgendwo, oder?
Ja, wahrscheinlich schon. Ich mache das ja schon mein Leben lang gefühlt. Und zwar, soll man seine Kinder zeigen auf Social Media? Mhm. Wie kann man da den gesunden Umgang finden? Aber auch, und das ist ein Thema, was ich psychologisch schon sehr interessant finde, ab wann ist es sozusagen gut oder schlecht, soziale Medien seinen Kindern zu zeigen? Und ab welchem Alter ist es sinnvoll, da eine Einführung zu bekommen, denn viele Länder, unter anderem ja auch Neuseeland, denken über ein Verbot von den sozialen Medien an, dass es erst ab 16 genutzt werden darf.
Ganz genau. Und wir haben ja auch diesen Zeitpunkt nicht willkürlich gewählt, beziehungsweise wir machen uns über dieses Thema schon sehr lange Gedanken.
Und viele Gedanken.
Viele Gedanken, eben auch, weil es unsere Arbeit betrifft, aber natürlich uns auch privat. Und ich glaube, so die Neuigkeiten, die da jetzt gerade vom Tech-Konzern Meta durch die Gegend gegeistert sind und vor allem diese Ankündigungen von Mark Zuckerberg, diese Moderation zu unterbinden und durch Community Notes zu ersetzen, hat ja schon für sehr viel Aufsehen wieder gesorgt.
Ja.
Und auch zu dieses Recht. Vermeintlich informelle Treffen mit dem designierten Präsident Trump, wo es ja auch um diverse Themen wie zum Beispiel auch die EU und wie sie zu Datenschutz und so steht, gegangen sein soll. Und ich glaube, das betrifft jetzt echt gerade wirklich jeden und jede. Und ja, deswegen haben wir uns gedacht, wir reden mal so ein bisschen über dieses Thema. Ob während der Kinderwunschphase, in der Schwangerschaft oder Stillzeit, bei Gynial stehen die Bedürfnisse des weiblichen Körpers im Mittelpunkt. Mama Gynial wurde in Zusammenarbeit mit FrauenärztInnen, ErnährungsexpertInnen und Mamas in Österreich entwickelt, um Frauen in diesen ganz besonderen Lebensphasen zu unterstützen. Mama Gynial ist eine spezielle vegane Mikronährstoffkombination, die den Körper während dieser Phasen mit wichtigen Nährstoffen versorgt. Die All-in-One-Kapsel enthält 20 Nanogramm veganes Vitamin D3, 100% Folsäure aus Quadrifolik, vegane Omega-3-Fettsäure aus Algenöl und zudem wichtige Vitamine. Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise dar, können aber dazu beitragen, den Mehrbedarf an Nährstoffen während der Kinderwunschphase, Schwangerschaft und Stillzeit zu decken. Weitere Infos findest du auf gynial.com und in den Shownotes zu dieser Folge. Wir haben natürlich auch wieder eine Umfrage gemacht, weil…
Darf ich noch was kurz anmerken?
Ja.
Du hast ein Buch vor dir liegen.
Ja.
Generation lebensunfähig. Über das habe ich vorgestern einen Artikel gelesen und wollte unbedingt mit dir darüber reden. Und jetzt liegt es vor mir. Ich muss sagen, diese Folge ist ein bisschen Inception-mäßig für mich gerade.
Ja, wahrscheinlich hat die…
Zu dem kommen wir heute hoffentlich.
Wahrscheinlich noch. Hat die Big Tech belauscht und heute habe ich dieses Buch mit. Das habe ich tatsächlich schon ein bisschen länger. Das ist vom Rüdiger Maas, das ist ein Generationenforscher.
Mhm.
Ist auch ein Spiegel-Bestseller geworden. Ich habe mit dem Herrn Maas, ich glaube, letztes Jahr auch schon mehrere Interviews geführt zu verschiedenen Themen, unter anderem eben auch über das Thema Resilienz und auch über das Thema Social Media und Kinder. Also darüber werden wir später auch reden.
Ja.
Aber ich würde gerne mal so
die Umfrage
reinstarten in die Umfrage nämlich. Mhm. Also wir haben eine Umfrage gemacht auf unserem Instagram-Account couchgeflüster.vienna, wo wieder sehr, sehr viele Leute mitgemacht haben.
Ist auch ein polarisierendes Thema.
Extrem. Und ich glaube, ich habe das bewusst auch so ein bisschen offen gelassen in der Fragestellung, weil ich auch gerne die Meinung von Leuten haben wollte, die jetzt noch keine Kinder haben, aber wie die das so sehen.
Mhm.
Und… Ja, ich glaube, ich starte jetzt gleich mal so rein. Also die erste Frage war, teilst du regelmäßig Bilder deiner Kinder oder deines Kindes auf deinem Social-Media-Profil? 91% sagen nein, 9% sagen ja. Ich merke nur an, ich glaube, diese Zahl stimmt nicht
100%. Ich wollte gerade sagen, dass du das Problem hast bei der Frage. Ich habe die Fragen schon ein bisschen durchgeswiped. Ich habe extra nichts geklickt, aber es gab keine Option für jene, die keine Kinder haben. Und die Leute sind immer zu neugierig, dass sie dann klicken und dann manchmal unsere Sachen
ver. Das ist allerdings wahr, aber ich glaube… Was ich nämlich da abfangen wollte, ist, würdest du sie zeigen? Aha. Und ich glaube, der Großteil sagt immer bei diesen Dingen, nein, auf gar keinen Fall.
Aber wir kommen dann nur später dazu, warum ich glaube, dass gewisse Dinge immer ein bisschen doppelmoralisch.
Aber ich finde es so lustig, weil du sagst, es ist doppelmoralisch und viele klicken da nein. Ich habe gestern erst auf einem TikTok-Kanal eine TikTokerin, die hat gerade ihr Kind bekommen und teilt die Schwangerschaft und das Kind schon, zeigt dieses Kind aber nie bewusst, sondern sie hält es wenn dann im Arm, der Kopf ist meistens zu ihr gedreht. Also man sieht jetzt nicht per se das Gesicht, vor allem Babys, sorry to say, aber die meisten schon gleich aus. Aber sie macht das auch sehr bewusst, glaube ich, dass sie jetzt nicht per se das Kind sehr zeigt. Und sie haben viele Hate-Kommentare unter Anführungszeichen bekommen, warum sie das Kind nicht zeigt, weil sie hat ja auch die Schwangerschaft gezeigt. Wo ich mir denke so, ja, aber die Schwangerschaft ist ihr Körper, das Kind ist der eigene Mensch. Also ich fand das, ich finde es sehr lustig, weil deswegen glaube ich doppelmoralisch. Eigene Kinder wollen sie nicht sagen, aber die Kinder von ihren Lieblings Stars und Sternchen der Instagram- und TikTok-Welt, da wollen sie das schon alles immer wissen.
Ja, zu dieser Geschichte, glaube ich, kommen wir später noch ein bisschen ausführlicher, weil ich aber auch eine sehr starke Meinung zum Thema, also ich habe eine starke Meinung zum Thema Mom-Influencer und Mom-Blogger. Aber ich würde jetzt gerne mal vorausschicken, dass es in dieser Episode auch nicht darum geht, irgendjemanden zu verurteilen, eigentlich im Gegenteil, sondern, also der Grundtenor soll so ein bisschen sein, man muss es schon lernen, man braucht diese Kompetenzen, wir müssen diese Kompetenzen vermitteln und man kann sie nicht vermitteln, wenn man sie komplett ausklammert. Also Absolut. Das mal, würde ich jetzt einmal gern vorausschicken.
Was haben dir unsere Lauschis sonst noch so gefragt?
Die also Lauschis.
Beantwortet, besser gesagt.
Ich habe sie gefragt, warum teilt ihr Fotos und Videos eurer Kinder? Und? 43% sagen, um FreundInnen und Familie abzudaten. Mhm. 30% sagen, weil ich süß finde. Mhm. 2% sagen, ich verdiene damit Geld, bin Mom-Bloggerin. Und es gibt auch diverse andere Gründe, warum sie zeigen. Und das waren eher so in die Richtung, dass man einfach gelegentlich so die schönen Momente des Lebens auch festhalten möchte für sich selber. Also es ist jetzt schon auch etwas, was die Leute auch bewusst machen und bewusst einfach dieses schöne Familienfoto teilen wollen, was ich auch völlig in Ordnung ist.
Vielen ist nicht bewusst, nur weil sie ihr privates Profil haben, dass die Fotos nicht trotzdem…
Ja, das habe ich auch, da habe ich auch eine Nachricht bekommen zu diesem Thema. Ich glaube, da dürfen wir uns einmal bewusst sein, dass das Fotomaterial natürlich auch durch mehrere Hände geht und nicht nur an diese, weiß ich nicht, an die 30 Abonnenten, die man auf seinem privaten Profil hat. Und da ist natürlich Tech-Konzerne immer sagen, ja, die Daten sind quasi, sie werden nicht veräußert, aber wir wissen es alle nicht und auch wir zwei wissen es nicht, was effektiv damit passiert. Es gibt ja diverse, Alphabet, also Google hat ja jetzt gerade wieder damit zu kämpfen, dass sie trotz Cookie-Ablehnungen der User trotzdem Daten gesammelt hat. Also ich glaube, solche Schlupflöcher bei Tech-Konzernen gibt es immer. Und wer auf 100% auf Nummer sicher gehen möchte, teilt einfach gar keine Inhalte seiner Kinder. Ich glaube, das ist das Sicherste.
Macht am besten analoge Fotos, denn auch dein Handy ist nicht safe.
Auch die Cloud nicht, ja. Wie wir das handhaben, dazu komme ich noch später, Eno. Dann habe ich gefragt, zeigst du das Gesicht deines Kindes oder deiner Kinder? 90% sagen nein, 10% sagen ja. Dann habe ich gefragt, das machen wir noch. Okay, da geht es jetzt dann um die Social-Media-Nutzung bei Kindern. Okay, also, wir können mal sagen, es gibt einige Leute, die gerne die Kinder zeigen und die da auch kein Problem damit haben. Was ich aber sehr, sehr interessant finde, ist, dass die meisten Leute das echt, also mit einer gewissen Lautstärke ablehnen, wenn Kinder auf sozialen Medien gezeigt werden.
Ja, verständlich.
Ich glaube, es ist eh so die Horrorvorstellung jeder Eltern, dass da irgendwo ein Foto zweckentfremdet wird, auf irgendwelchen anderen Plattformen landet, gescreenshottet wird oder nur schlimmer Deepfakes. Also da gibt es halt wirklich auch schon krasse Möglichkeiten, wie man Videos verfremden kann oder überhaupt verwenden kann. Und jetzt mal kurz zu dem, wie wir das handhaben. Ich meine, ihr wisst ja vielleicht, ich habe ja auch ein Kind und ich zeige das Gesicht von diesem Kind nicht. Also ich war auch bewusst, ich habe mich schon immer sehr bewusst auch dafür entschieden, dass ich gewisse Punkte auch der Schwangerschaft und des Mama-Werdens schon gerne teilen möchte, weil ich auch den Austausch mit der Community super wichtig finde. Und es hat mir echt zu gewissen Phasen super viel geholfen, wieder einfach auch mit anderen Leuten auszutauschen. Aber ich merke jetzt auch, je älter sie wird, desto weniger zeige ich sie. Ich glaube, ich habe sie jetzt im letzten halben Jahr vielleicht eine Handvoll Mal gezeigt. Es wird auch immer weniger, weil ich habe jetzt auch generell nicht so viel auf Social Media gepostet. Aber ich sehe es immer kritischer und ich sehe es auch wirklich immer brandgefährlicher eigentlich, weil ich mir jetzt einmal so ein bisschen die Nutzungsbedingungen auf Instagram durchgelesen habe. Sie sind doch sehr arg, muss ich sagen. Ich glaube, man ist sich da gar nicht so bewusst, dass die Plattformen doch mehr Macht haben, wie man glaubt. ich würde da trotzdem immer so ein bisschen davor warnen, dass man den Weg einschlägt und eine komplette Hysterie da irgendwie walten lässt. Weil das Ding ist, ich glaube, so eine gewisse Fotopolicy beim eigenen Kind zu haben, ist wichtig. Wir haben auch den Großeltern und so gesagt, wir wollen, dass unter keinen Umständen von unserem Kind Fotos im nackten Zustand gemacht werden. Mhm. Also auch nicht fürs private Handyalbum oder so. Mhm. Ich will das nicht. Ich will auch keine Popo-Fotos oder sonst irgendwas. Mhm. Es wird immer etwas angehabt. Also ich würde auch niemals ein Foto teilen, wo sie nichts anhat oder so. Also auch jetzt in der Badehose oder so. Mhm. Ich bin da relativ streng. Und es gibt ja in Deutschland gerade die große Diskussion, ob man das verbieten soll, dass Mom-Influencer quasi überhaupt die Kinder in Werbeanzeigen zeigen dürfen. Mhm. Da habe ich zwei Meinungen dazu. Auf der einen Seite denke ich mir, ja, das Recht am eigenen Bild, das hat jeder Mensch. Auf der anderen Seite denke ich mir, gerade die Personen, die eigentlich dazu irgendwie durch gesellschaftliche Strukturen dazu angehalten sind, dass sie eher zu Hause sind, sie um die Familienarbeit kümmern müssen, um die Kinder kümmern müssen und dann irgendwie doch nur ein kleines Einkommen daraus generieren konnten, werden jetzt wieder abgestraft. Also das ist halt irgendwo ein bisschen absurd. Mhm. Also ich finde, es hat überhaupt in der Gesellschaft halt immer weniger Platz, dass man sagt, die eine Sache stimmt, also ja, und es ist nicht immer alles ja, aber. Mhm. Also ich finde, man kann diese zwei Argumente schon sehr gut nebeneinander gelten lassen, dass es natürlich voll wichtig ist, dass die Kinder ein gewisses Safe-Zone haben. Und ich würde jetzt auch niemals ein Foto oder Video machen von meinem Kind, wenn sie voll weint oder so, und das dann irgendwie für irgendwelche Social-Media-Zwecke verwenden. Ich weiß schon, da geht es um durchaus extreme Beispiele von Influencerinnen, die halt wirklich jeden Aspekt des Lebens sorgen und jedes Topferl und so, also jedes Topferl gehen und jeden Mental Breakdown des Kindes und da irgendwie die Kamera drauf. Und das finde ich schon auch persönlich verwerflich. Ein Familienfoto zu teilen von einem Geburtstag, wo man eh das Gesicht nicht sieht, ich reg mich über sowas jetzt nicht auf. Ich finde, es gibt natürlich auch wieder Einblicke, wie Familien funktionieren. Es gibt da teilweise super ehrliche Einblicke. Leute teilen irgendwie, wie ihr Zusammenleben funktioniert oder wie sie die Care-Arbeit aufteilen. Und diese Dinge finde ich wichtig, weil man dazu eh so wenig Einblick kriegt in der Regel. Mhm. Und auch wenn Mütter mal ungeschönt ihren Alltag präsentieren, das finde ich also auch auf einer feministischen Ebene wahnsinnig wichtig, die Ehrlichkeit. Ja. Wenn man jetzt jedes einzelne Foto und Video da irgendwie, also oder das Kind irgendwie dazu verwendet, fast so Beauty-Pageant-mäßig wie in Amerika, so jetzt reißt die zusammen, wir drehen jetzt ein Werbereel, das finde ich natürlich auch nicht okay.
Ich muss sagen, ich finde, was du gesagt hast mit den Weinen und dem Nackt, also ich finde generell, man möchte ja auch nicht Fotos von sich selber haben in den emotionalsten Momenten. Vor allem, wenn sie die negativen sind, das heißt in Heulmomenten, in Schreianfällen und Wutanfällen, whatever. Und man möchte wahrscheinlich auch nicht von seinem Partner nackt geteilt werden auf Instagram und Co. Ich meine, als erwachsene Person kann man das frei entscheiden, ob man den Hintern herzeigen möchte auf Instagram oder nicht. Aber alles andere, ich finde, das ist nämlich für einen selber auch eine gute Regel, würde ich sagen so. Das hätte ich auch immer gesagt oder fand ich auch immer wichtig, dass man Kinder da auch schützt. Was ich bei den Mom-Influencerinnen schwierig finde, ist, da geht es teilweise um wirklich viel Geld. Und da wird echt, wie du es gesagt hast, diese Beauty-Pattern-Style-mäßig so, Patches heißen die, glaube ich, oder?
Pageants,
irgendwie so. Ja, diese kleinen Prinzessinnen-Looks, die da, also mit diesem Full-Make-up on, und wo halt wirklich die Kinder gedrillt werden dazu und wo die Frage ist, ob das wirklich so freiwillig alles ist. Das finde ich jetzt mal bei den Werbesachen auch. Ich finde aber, was du erwähnt hast, eben das Schöne, der Austausch mit der Community finde ich gut. Ich folge ja einigen Mom-Influencerinnen und das sind alles eigentlich Influencerinnen, die ihre Kinder, bis auf ein, zwei Ausnahmen, die zeigen sie zwar aber halt ohne Gesicht, aber die sehr viel darüber sprechen vom Mama-Sein. Aber das Mama-Sein, finde ich, kann man differenziert sehen. Und unabhängig vom Kind. Mm. Weil wie gehe ich als Mutter mit Wutanfällen eines Toddlers, also eines Kleinkinds um? Wie tue ich mir? Was fällt mir schwer? Wie geht's mir? Bin ich überhäufender Care-Arbeit, das hat ja sehr viel mit Mama-Sein zu tun. Und dafür braucht es per se in meinen Augen nicht das Kind. Aber natürlich sind viele sich dessen bewusst, dass Kinder ja einfach auch sehr viel Sympathie drüber bringen, dass die Kinder eben so wie so Puppies in die Kamera gehalten werden. Und es ist voll spannend, dass es nämlich vor allem Babys und Kleinkinder sind und umso älter sie werden, werden sie dann eh umso unwichtiger.
Ja, das, also ich glaube, der Punkt ist nämlich, dass es da auch gar nicht so sehr um das Subjekt, was macht die Mama, mit den Kindern auf Social Media geht, sondern ist ja auch spannend, warum der Algorithmus genau solche Dinge favorisiert. Warum kriegen wir alle so wahnsinnig viele Puppies und Babykatzen angezeigt oder beziehungsweise haben sie mal eine Zeit lang angezeigt bekommen? Das ist schon wieder weniger geworden, aber jetzt gerade trenden Kindervideos natürlich.
Ich bin keine einzige.
Ich habe jetzt mal eine Zeit lang so und auch auf TikTok, wo ich bis zum gewissen Grad, also da habe ich ja, ich habe jetzt 3-4 Videos auf TikTok und davor habe ich aber gar kein Video auf TikTok gehabt. Und sogar da habe ich ganz viele Kindervideos bekommen. Also entweder natürlich checkt der Algorithmus das und ich glaube, es ist halt natürlich schon ein bisschen ja, die Gefahr, dass man sich dann verleiten lässt, gerade wenn man da irgendwie ein Einkommen daraus generiert und zu sagen, ja, es klickt halt gut, deswegen zeige ich mein Kind, da muss man wirklich widerstehen.
Ja.
Aber ich finde so das Mama-Sein an sich und das Familie-Sein an sich, das kann man ja zeigen. Ich finde, es ist nicht verkehrt, da einen ehrlichen Blick drauf zu haben.
Absolut.
Und ehrlich darüber zu berichten, weil gerade, also ich merke das schon und auch gerade bei dem Stillthema habe ich das wahnsinnig gemerkt, dass so viele Frauen sehr dankbar waren, dass ich das geteilt habe, dass es bei mir sehr schwierig war und dass es sehr schmerzhaft war und dass das überhaupt keine schöne Erfahrung war eigentlich, also zumindest großteils am Anfang. Und natürlich habe ich da auch irgendwie extreme Hemmungen gehabt, ob ich da überhaupt was dazu sagen soll. Es hat mir aber dann doch irgendwie auch wieder bestätigt, dass da der Dialog einfach sehr wichtig ist und dass natürlich sind da die Postings von Meta teilweise nicht geshadowbanned, aber es ist immer mir angezeigt geworden. Natürlich kann ich die Fotos, selbst wenn man meinen Busen nicht gesehen hat, ich bin ja nicht blöd natürlich, weiß ich das, aber selbst da ist dann angezeigt worden, dass ich diese Postings zum Beispiel nicht bewerben könnte, weil das ist ja irgendwie so ein bisschen shady Inhalt, keine Ahnung. Also da sehen wir ja auch wieder, wie doppelgleisig da soziale Netzwerke unterwegs sind. Also die weibliche Nacktheit sogar zum Zwecke der,
Nahrung.
Der Nahrungsaufnahme ist auch etwas Schändliches anscheinend. Ja, aber da hat's, es hat mir halt schon bewiesen, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen und dass einfach auch die Frau sich da wirklich auch ein bisschen selbst ermächtigen kann in Momenten, wo sie wirklich sich oft sehr ohnmächtig fühlt. Und man darf auch nicht vergessen, wie gesagt, wenn man als Mama zu Hause ist, man hat oft keine wirkliche, ich meine, ja, man kann an jeden Tag irgendwie Freunde einladen, aber man sitzt oft zu Hause, man wartet, das Kind schläft, man ist spazieren, man hat einen Podcast im Ohr oder eben das Handy in der Hand, weil es gibt einfach auch teilweise langweilige Momente, gerade in den ersten Jahren und da ist man viel im Internet und ich habe schon, wir kriegen auch wahnsinnig viele Nachrichten von Mamas, die irgendwie gerade in der Nacht beim Stillen wach liegen und uns hören zum Beispiel oder so und dann schreiben sie uns immer Nachricht und ich glaube, das ist halt schon was, natürlich hast du das Handy in der Hand. Und das ist halt auch so ein bisschen dein Tor zur Außenwelt irgendwo in einer Phase, wo du sehr an Zuhause gebunden bist, sehr im Privaten wieder verankert bist. Und wie gesagt, manche Frauen generieren dann da mit ihrer Privatheit ein Einkommen. Und ich finde, das darf man auch respektieren. Das ist erstens mal ihre persönliche Entscheidung, vielleicht auch nur die des Partners. Wenn die ihre Situationen, weiß ich nicht, von der Geburt oder übers Stillen teilen wollen, dann sollen sie das bitte machen.
Ja.
Wenn das halt echt zu sehr an das an die Privatsphäre des Kindes herangreift oder an der rührt oder irgendwie schon ja zu private Momente zu öffentlich geteilt werden, ich finde, da sollten sie andere Stellen damit befassen, nicht unbedingt die Öffentlichkeit da irgendwie wenn schäden oder schämen. Ja. Aber ich glaube, es ist auf alle Fälle notwendig, dass es Richtlinien gibt. Was darf ich da zeigen, was ist sinnvoll, dass ich zeigen soll und wovon soll ich lieber Abstand nehmen?
Obwohl ich da sagen muss, man ist sich manchmal, glaube ich, gar nicht bewusst oder vielleicht viele nicht bewusst, welche Auswirkungen das hat, auch das mit dem Handy und dem Kind. Weil ich möchte da jetzt eine Situation aus meinem privaten Umfeld teilen, wo ich das leider mitbekommen habe. Dieses Kind, die Person ist relativ bekannt, ist jetzt nicht unbedingt Influencerin per se, aber hat ihr Kind sehr oft gezeigt. Und zwar in sehr, jetzt nicht unbedingt super grauenhaften Momenten wie Heulen, sondern eigentlich immer sehr viel in sehr spaßigen Momenten. Das Ganze war aber dann so, dass sobald das dieses Kind hat sehr wenig Aufmerksamkeit in meinen, das ist jetzt nur meine Wahrnehmung als damalige Bekanntenkreis, das miterleben. Das heißt, ich habe das nur auf einer wöchentlichen Basis gesehen. Kann auch ganz anders sein. Aber mir ist aufgefallen, wir waren Kaffee trinken oder halt im Außen spazieren und das Kind hat sehr nach der Aufmerksamkeit der Mutter gelächzt und halt sehr wenig bekommen. Aber sobald es den Kaschball gemacht hat, hat die Mama das Handy rausgeholt, Videokamera angemacht und das natürlich dann auf Social Media geteilt. Infolgedessen habe ich bemerkt, und ich meine, das ist mir als Bekannte aufgefallen, dass dieses Kind, immer wenn es gemerkt hat, es kriegt keine Aufmerksamkeit, dass es halt angefangen hat, sehr, sehr lustig zu sein und sehr danach so dieses Showman-Entertainment-Charakter zu entwickeln. Und ich fand das dann schon fast ein bisschen schwierig.
Verhaltensauffällig.
Ja, ich meine, es war noch nicht ganz
verhalten. Also wir von der Mama.
Ja, aber es ist halt, ja, es ist schwierig gewesen. Und ich bin sehr froh gewesen, wie irgendwann mal der Partner von besagter Person gesagt hat, hey, ich möchte nicht mehr, dass unser Kind gezeigt wird, so öffentlich. Und ich glaube, das hat schon mindestens was verbessert, weil das Kind war am Weg dahin, echt da, glaube ich, zu denken, es kriegt nur Liebe und Anerkennung von seiner Mama, sobald es halt dieses Handy. Und es war auch sehr handyfixiert.
Also Kinder ahmen zu 100% nach, was wir vorleben auf jeden Fall.
Ja, weil du sagst es ja auch oft, dass du dein Handy absichtlich nicht in die Hand nimmst und auch dem Umfeld sagst immer, dass du es nicht möchtest, dass
Boni… Ja, Handys bleiben in der Tasche.
Genau, dass du möchtest, dass die so Handy fixiert
schon Also ist. Auf dem Spielplatz beobachte ich das auch immer wieder, dass man da schon sehr, sehr, sehr aufs Handy fixiert ist. Und ich denke mir natürlich, es ist teilweise, wenn die größer sind, tote Zeit, man möchte sie irgendwie die Zeit vertreiben, aber ich habe auch immer vor… Das ist eben, also außerdem muss ich jetzt irgendwas abklären schnell oder so oder den wichtigsten Anruf aller Zeiten tätigen. aber ich habe das auch irgendwie beschlossen, dass ich das nicht möchte, dass sie uns ständig so abspeichert, die Mama, den Papa, die Oma, die Schwester, die also Tante mit dem Handy in der Hand. Und man merkt auch ganz, also es ist wirklich faszinierend, dass Kinder schon irgendwo auch eine Faszination für dieses Handy haben, weil wir so drin versinken. Und sie beobachten uns natürlich, wir versinken da drin. Es leuchtet, es piepst, es klingelt, es macht witzige Geräusche. Und sie wollen es natürlich auch haben. Und ich finde halt also diese Doppelmoral der Eltern dann immer zu sagen, kriegst du nicht, aber ich habe es trotzdem in der Hand. Da kann ich gleich vor meinem Kind, zu meinem Kind sagen, du musst jetzt nur warten, es gibt eh in 10 Minuten was zum Essen, aber schau, ich stehe da und ich esse Chips. Und ganz ehrlich, ich bin jetzt keine Psychologin, aber meine Ansicht ist, dass Kinder dann das Gefühl haben, erstens mal, ich bin ein Kind, das ist ein Erwachsener, der darf und ich darf nicht. Und ich glaube, dass das schlecht ist, auch im Sinne der Gewaltprävention und im Sinne der Selbstbewusstseinsstärkung. Wenn ich das erklären kann, schau, die Mama muss jetzt den Papa nur kurz anrufen, du darfst da Hallo sagen und danach tun wir das Handy beide wieder weg, ist es verständlicher.
Sagt Boni Hallo schon?
Ja, sie mag auch gerne telefonieren. Sie telefoniert gerne. Wir haben halt viel Familie in Oberösterreich und das ist natürlich auch was wir dann gemeinsam nutzen. Es gibt halt dann schon einmal, zweimal die Woche den FaceTime-Anruf mit der Familie. Das passt auch. Das ist auch okay. Sie versteht das auch, aber was es bei uns absolut nicht gibt, ist dieses dämliche Gedaddel am iPhone. Tablet haben wir sowieso keins. Ich gebe das nie selbst in die Hand. Sie manchmal, wenn der Wecker läutet, läuft sie zum Schreibtisch, ist bei uns übrigens auch nicht im Schlafzimmer das Handy. Habe ich auch mich sehr dafür eingesetzt, weil ich es einfach auch nicht mehr haben wollte.
War das schwierig? Entschuldige für die
Frage. Für mich nie eigentlich, weil ich habe es eigentlich nie im Schlafzimmer gehabt. Ich habe das Telefon auch für den Wecker immer im Büro liegen gehabt und man hört es ja sowieso. Also es ist eben so laut eingestellt und sie läuft dann manchmal in der Früh, läuft sie schon zum Schreibtisch und holt das Handy und sagt, Mama, Handy aus. Das nervt sie irgendwie, dieses Gedudel. Und ja, also sie kriegt das nicht in die Hand.
Lästig.
Ich habe auch schon mal erzählt, natürlich, wir sind auch keine Saints, wenn wir diese langen Autofahrten nach Oberösterreich machen und Boni leider oft schlecht wird beim Autofahren, das Einzige, was sie dann oft gut ablenkt, ist halt irgendwie so eine Bobo-7-Schläfer-Sendung und dann darf sie sich eine anschauen. Oder wenn wir gemeinsam einmal im Monat, weil öfter schaffen wir es ja eh nicht, essen gehen und sie ist schon fertig mit dem Essen und fängt irgendwie an so rumzuzappeln und ist lästig, darf sie auch eine Serie schauen, damit wir nur in Ruhe fertig essen können. Aber das sind und wenn wir alle krank sind, darf sie fernsehen. Und sonst gibt es da keine Ausnahme. Also es ist untertags, es gibt keine fixe Fernsehstruktur, es gibt keine ja, jetzt gehst du raus und danach darfst du schauen. Also sowas will ich auch nicht implementieren. Es gibt diese Ausnahmesituationen, aber es hat nicht, es ist bestimmt nicht jeden Tag und es ist bestimmt auch nicht jede Woche.
Mhm.
Und ich habe das am Anfang, habe ich mir auch gedacht, dass ich da sicher nicht so streng sein werde, weil ich nutze es ja auch so viel und man kann ja nicht irgendwie dann was verlangen vom Kind, wenn man es ja alles selber macht, aber man wird bei sich selber auch wesentlich strenger, was Social-Media-Nutzung betrifft und überhaupt die Handynutzung jetzt im Allgemeinen. Und nur mal kurz auf die Umfrage, weil du gerade schon so die Brücke geschlagen hast, auch zur, zum Social-Media-Use bei Kindern, weil den lebt man dann auch so ein bisschen vor.
Mhm.
Ich habe auch gefragt, dürfen deine Kinder soziale Medien nutzen? 82% sagen nein, aber 18% sagen immerhin ja. Beim Alter sind sie sich relativ einig, also ab welchem Alter es quasi erlaubt ist, Social Media zu verwenden.
Da haben sie wahrscheinlich das Alter genommen, was Instagram ihnen sagt.
Ja. ab 13. Ich habe das Alter genommen als Antwortmöglichkeit, weil ich eben auch weiß, dass Instagram ist ab 13 und die Neuseeländer schlagen jetzt eine Gesetzes…
viele Länder.
Ja, ab 16, also eine News ab 16, wo die Eltern dann eben sagen können, es ist gesetzlich verboten unter 16, deswegen darfst du nicht. Also das, damit wollten sie ja die Eltern bestärken.
Ja.
55% sagen, ab 13 ist es okay und 42% sagen, ab 16 ist es okay.
Ja, ich würde sowieso noch älter machen. Und aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe dazu nämlich ein Interview geführt mit einer Psychologin.
Mhm.
Und die hat auch damals gesagt, dass das Problem ist, dass vielen nicht bewusst ist, wie viel es im Frontallappen, und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema, verändert. Und dass da ganz viel sich leider nicht so entwickelt. Und ich sehe gerade, du schlägst das Buch auf. Magst du vielleicht daraus was vorlesen?
Ich lese jetzt kurz die Passage vor, die ich mir angekreuzt habe, weil du diesen
Soll
Frontallappen
nicht für dich anmachen.
Ja, bitte, es ist schon voll, wenn du sitzt dann in einem dunklen Raum. Ja, nochmal ganz kurz, das Buch heißt Rüdiger Maas heißt Generation lebensunfähig, wie unsere Kinder um ihre Zukunft gebracht werden. Es ist ein ziemlich clickbaity Titel auf jeden Fall, sage ich mal.
Aber ich finde ihn gar nicht mehr so schlecht.
Na, man kann vieles gut finden, man kann auch vieles nicht so gut finden. Ich finde so als Denkanstoß, es ist wertvoll und es gibt eben auch ein paar so Infos wie diese kommende Passage, die durchaus interessant sind. Also er hatte vorher den Fall erklärt von einem Julian, der eine massive Nutzung der Social-Media-Kanäle quasi schon hinter sich hat in jungen Jahren und erklärt, die Psychologieprofessoren Christian Montag und Martin Reuter von der Universität Ulm haben 2017 über einen Monat lang 60 Studienteilnehmer und Teilnehmerinnen dabei beobachtet, wie ihre jeweilige Social-Media-Nutzung am Smartphone abläuft. Am Ende werteten sie die gewonnenen Daten aus. Mithilfe struktureller Hirnscans konnten sie feststellen, dass es einen großen Zusammenhang zwischen größerer Häufigkeit und Dauer der Smartphone-Nutzung und einem geringeren Volumen der grauen Hirnsubstanz gibt. Gemeint sind die Nervenansammlungen des Nucleus accumbens, einer Kernstruktur in unserem unteren Vorderhirn. Dort befinden sich vor allem die Dopaminrezeptoren. Sie erinnern sich, Dopamin ist jenes Glückshormon, um das sich alles dreht bei Social Media. Im Nucleus accumbens, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, wirken auch viele andere Drogen oder Rauschmittel wie Kokain oder Opiate. Hier werden die kognitiv-psychische Verarbeitung und das Glücksgefühl ausgelöst. Dieser Bereich ist besonders aktiv, wenn es um Likes für eigene Bilder und Posts auf Instagram und Co. geht. Studien aus dem Jahr 2016 weisen bei Internetsüchtigen wie Julian auf Funktionsstörungen hin, und zwar im frontostriatallimbischen System
Nennen
des Gehirns.
Einfach Frontallappen. Das ist einfacher.
Dieser Frontallappen, wie die Leonie sagt, steuert wesentlich das Zusammenwirken von Motivation, Emotion, Kognition und Bewegung. Funktionsstörungen in diesem System führen zu einem Über- oder Unterangebot von Neurotransmittern wie Dopamin oder Noradrenalin in bestimmten Hirnregionen und haben psychische Störungen zur Folge. Punkt. Ja.
Und ich möchte da gleich anhängen, weil das ist sehr ähnlich das, was ich damals mit der Psychologin besprochen habe. Aber was bedeutet das im Klartext? Was bei Menschen, die in sehr jungen Jahren mit sozialen Medien konfrontiert werden, diese nutzen, diese aktiv auch gestalten, gibt es eine Sache. Es wird erstens die ganze Zeit Dopaminkicks generiert. Das heißt, die Person ist kein Muss, es ist ein Kann im späteren Leben ein anfälliger für Suchterkrankungen sein. Weil natürlich Dopamin, du willst immer mehr, mehr, mehr. Irgendwann mal reicht das soziale Medien vielleicht nicht mehr und du kriegst anders. Und da ist der Weg dahin, den ist noch gar nicht so sehr erforscht, weil diese Generation ist noch nicht so alt, dass wir wirklich so viele Daten darüber haben. Das nächste ist, was der Frontallappen nämlich auch macht, ist nämlich unsere Emotionsregulierung. Und die, das wissen wir alle, das kennen wir auch zum Beispiel von Gamern oder Gamerinnen, auch von uns selber vielleicht. Wenn wir viel am Handy sind, sind wir oft danach vielleicht schneller mal wütend, schneller mal gleich auf 180 oder eben auch so ein bisschen dieses Tieftraurige. Das ist auch ganz stark da verankert. Und das ist zum Beispiel, wenn du auch nie lernst, Konflikte zu lösen, und das ist, soziale Medien haben leider den Nachteil, dann kannst schnell blockieren, du kannst schnell deine Likes zwar geben, aber du kannst auch schnell dich Konflikten entziehen. Und das kannst du aber im echten Leben manchmal nicht. Und deswegen finde ich den Titel Generation lebensunfähig gar nicht mehr so schlecht gewählt, weil es in Wahrheit eigentlich, Konflikte sind wichtig für die zwischenmenschliche Beziehung. Und das finde ich persönlich da gut gewählt und auch gut zusammengefasst von dem, dass er das sagt, es macht einfach Probleme.
Also ich würde, glaube ich, wenn ich jetzt schon eine Teenager-Tochter hätte, ich würde das auch sehr streng machen mit dem Social Media, aber ich habe das auch schon in Interviews mit Psychologinnen gehört, dass dann oft genau die Kinder, die eben keinen Zugang zu Social Media haben, ja, dass die ja oft eher nur Mobbing ausgesetzt sind, weil sie eben keinen Zugang dazu haben. So, also ich glaube, einen wirklichen Ratschlag kann man an dieser Stelle auch gar nicht geben. Ich glaube, nur jeder, der mal beobachtet, wie sein eigenes Kind unter ständigem Handygedaddel irgendwie reagiert, wird halt schon schnell feststellen, dass es nicht unbedingt die beste Version seiner selbst wird. Also ich habe das auch letztens in der U-Bahn gemerkt, wo ich auch ein Kind, nachdem die Mama das Handy wieder einkassiert hat, schreiend und tretend und strampelnd durchgedreht ist. Und ich verstehe es wirklich, es hat ja auch so einen New York Times Artikel gegeben, wo man eine berufstätige Mama gefragt hat, ja, wie schafft sie das berufstätig, und Mutter, und sie hat gesagt, ganz ehrlich, ich bin schon so genervt von dieser Frage, Netflix ist the Babysitter.
Ehrlich.
Es ist natürlich für viele Leute schon so, dass man durch Beruf und diese Vereinbarkeit oder teilweise Nichtvereinbarkeit von Familie und Beruf einen extremen Stress hat und irgendwie schauen muss, dass der Tag irgendwie über die Runde kommt und dass man dass man funktioniert. Und ich verstehe das auch, dass man dann gelegentlich zu diesen Hilfsmitteln greift. Mhm. Und es ist auch in Ordnung, wenn es gelegentlich bleibt. Ich würde es nur nicht, definitiv nicht zur Regel machen, weil was ich halt auch immer sehr spannend finde, ist halt, dass diese ganzen Big Tech Überflieger
alle ihre Kinder
nicht zeigen, von sich selber nichts zeigen, von sich selber nichts preisgeben, dass die ganzen, ich weiß gar nicht, ob es jetzt Steve Jobs war, also irgendwer von Apple hat auch gesagt, also wird seinem Kind auf gar keinen Fall ein Tablet geben. Ja. Interessant. Und ich sage das auch, obwohl ich weiß, ich klinge da so ein bisschen verschwörungstheoretisch, das habe ich jetzt eh schon in den letzten Folgen immer so ein bisschen anklingen lassen, vermutlich, dass ich einfach diese extreme Handynutzung und auch im Familienleben extrem schwierig finde. Ich glaube, es ist durchaus ein Angriff auf die Intelligenz junger Menschen.
Ja.
Und es ist auch sicher irgendwo ein bisschen absichtsvoll, dass die Kids halt überhaupt sich nicht mehr auf längere Texte konzentrieren können, überhaupt, und das weiß ich als Lehrerinnenkind, immer schlechter lesen können, immer schlechter, in kognitiven Leistungen wahnsinnig schlecht abschneiden, teilweise wirklich nicht einmal wissen, wie eine Schere funktioniert, den Stift nicht richtig halten, das in der Volksschule, und von sprachlichen Nachteilen brauchen wir eh gar nicht reden.
Du hast jetzt etwas gesagt, wo ich gerne nochmal einhaken möchte, und zwar Lehrerinnenkind. Ich habe eine Freundin, die Unterstufe Gymnasium unterrichtet, und die hat das Problem, dass eine Mutter mal zu ihr gekommen ist und sehr stark darüber geredet, also versucht hat, was soll ich tun? Ich habe mit meiner Tochter ausgemacht, wir nutzen beide die sozialen Medien, dass sie es mitnutzen darf. Sie ist halt noch in diesem unter 13 Alter. Und da gibt es einfach diese Influencerin oder diese Influencerinnen, da wird gezeigt, ja, die steht um 5.30 Uhr auf, dann macht sie Pilates, ihren Matcha Latte und macht sich fertig. Und die 11-12-Jährige glaubt, so leben ganz viele. Die Mutter hat schon versucht zu erklären, dass das Video wahrscheinlich auf 5 Tage geschnitten worden ist, weil ich als Influencerin auch sagen kann. Ich wurde auch deswegen schon gefragt, ob ich mal so einen Vortrag in der Schule halten möchte, ein bisschen Einblick zu geben, wie das Real Life von Influencerinnen ausschaut, habe ich auch schon mal gemacht, woanders. Und meine Freundin, die eben die Lehrerin ist, hat gesagt so, ja, ich wusste nicht einmal, was ich ihr antworten kann, weil natürlich uns ist als Erwachsenen bewusst, dass das vielleicht gar nicht so ist oder dass vielleicht manche Sachen so sind, aber nicht jeder steht um 5.30 Uhr auf. Die Kleine, ich nenne sie jetzt absichtlich klein, weil sie ist ja noch Unterstufe, stresst sich, glaubt, sie muss jeden Tag 15 Minuten bis 30 Minuten mindestens Pilates vor oder im Schulunterricht. Und natürlich, und da kommen wir jetzt auf die Schulleistung zurück, ist ihre Leistung ab einer gewissen Uhrzeit dann verbraucht, weil die natürlich schon ihren Tag extremst früh startet. Aber was macht man dann wirklich? Ich hab dann auch gesagt, so ich muss ganz ehrlich sagen, mehr als dass man offen und ehrlich spricht, wie es in Wahrheit stattfindet, dass das oft zusammengeschnittener Content ist, das kannst du den Kindern noch so oft sagen, wenn das nicht von ihren Lieblingsinfluencern und TikTokern kommt, bringt das sehr wenig, weil für die wirke ich ja genauso, ich sage jetzt mal böse und salopp, altbacken wie die Lehrerin selbst.
Das ist, glaube ich, voll wahr, weil, und ich glaube, es ist auch nicht nur auf Social Media zu reduzieren, sondern es wird immer Mediengattungen geben, die einem vorgaukeln oder eben dieses Vorspielen, so ist das perfekte Leben. Und das war bei uns das Medium Magazin.
Ja.
Und das ist
und
eben
Fernsehen.
Jetzt Fernsehen und jetzt, TV. Und jetzt ist es eben das Medium Social Media und es wird garantiert nur irgendwas anderes dann danach geben und es wird wahrscheinlich immer eine gewisse Faszination auf Menschen ausüben, andere dabei zu beobachten, wie sie die beste Version ihrer selbst sind.
Nur wir hatten das Glück, dass MTV Cribs zum Beispiel nicht tagtäglich 24 Stunden verfügbar war, sondern einmal die Woche erschienen ist oder vielleicht auch ein paar Mal mehr, aber es gab einmal die Woche diese Sendung. Aber die sind tagtäglich damit, du kannst tagtäglich 24 Stunden diesen Menschen irgendwie folgen.
Ja, aber man muss trotzdem, die Verfügbarkeit, ich meine, wir waren schon ein bisschen der Meinung, okay, es hat nicht jeder 15 Bentleys in der Einfahrt stehen, so wie der Flavor Flav.
Nicht? Ich dachte bei dir. Dass da die Bentleys herumstehen.
Leider nicht. Ich hätte aber nichts gegen einen. Aber ich glaube, es ist schon, es ist auf alle Fälle wichtig, dass man seinen Kindern nicht den Zugang komplett verbietet. Weil ich glaube, das Wichtige ist, wenn die mal ein Interesse an dem signalisieren. Also ich würde es fernhalten, solange sie kein Interesse dafür signalisieren.
Mhm.
Und sobald sie irgendwie sie dafür zu interessieren anfangen, mit ihnen gemeinsam diese Dinge besprechen und immer wieder besprechen. Weil ich habe da jetzt auch einen interessanten Podcast gehört mit einem Psychologen zu dem Thema. Da ist es ein bisschen um die Thematik gegangen, wenn, also ob Horrorfilme und Gewaltinhalte quasi psychische Störungen auslösen können und Traumata auslösen können. Und er hat gesagt, nicht wirklich, weil es eher darum geht, entweder war schon vorher was da und durch das Konsumieren von so einem Inhalt wird das verstärkt oder lebt wieder auf.
Mhm.
Aber er hat dann eben gemeint, und das habe ich sehr spannend gefunden, wenn die Kinder, wenn die sowas konsumieren oder auch, ob das jemand sagt, am Schulhof am Porno her, zum Beispiel im Handy, wenn die in so einer Situation das Gefühl haben, meine Eltern lassen mich mit dem, was ich gesehen habe, alleine, dann kriegt das eine Eigendynamik im Gehirn. Oder dann sind so viele Fragen offen, in dem jungen Mensch, der nicht weiß, wohin mit dem. Was heißt das jetzt? Ist das jetzt ein gestellter Inhalt überhaupt oder ist die Welt wirklich so grausam? Und er hat eben dazu geraten, dass man sie, nicht, dass man es, also, weil er auch gemeint hat, wenn die Eltern sie jetzt furchtbar vor zum Beispiel Horrorfilmen fürchten, macht es halt wenig Sinn, das auch gemeinsam anzuschauen.
Aber kommt der Tante Leo.
Oh Gott, ja, True Crime, ja, ja, genau.
Wenn Toni mal Interesse hat, kann sie kommen. Wir fangen mit den ganz Low-Sachen an.
Drei Fragezeichen.
Wir fangen bei dir mit den drei Fragezeichen.
Nein, bitte nicht. Nein, ich fürchte mich wirklich, ich bin echt ein kompletter Schisser. Ich kann überhaupt nichts schauen, was schier ist. Aber ich finde es eben sehr wertvoll, wenn man sich dann zumindest diese Dinge mit den Kindern gemeinsam widmet und sagt, schau, hast du jetzt was gesehen, was sie verstört hat und verschreckt hat. Und sowas ist auch verstörend und verschreckend. Und dann auch in so einer Ebene zu gehen, es gibt Dinge und vor allem im Handy, es gibt Dinge, ich sage jetzt bewusst ein bisschen blöd formuliert, aber im Handy, im Internet, Inhalte, die schlecht sind, die schlimm sind, die Leid zeigen, die Leute zeigen, wenn sie Gewalt erfahren oder ganz viele grausame Dinge und dass das nicht da sein soll und dass es auch nicht, dass man es nicht, eigentlich nicht konsumieren soll. Weil ich glaube, es geht ja nicht darum, dass man sich selber, man kann sich auch selber nicht abhärten, indem man unglaublich viel furchtbare Dinge anschaut. Es geht ja bei uns auch, also es passiert ja auch keine Abhärtung, nur weil wir wahnsinnig viele arge Nachrichten konsumieren. Es betrifft dann ja immer irgendwo, da macht dann traurig. Sondern wirklich auch für sich und auch für das Kind so ein bisschen herauszu thematisieren, genau das ist Resilienz, dieses bewusste Nicht-Zuwenden zu Inhalten. Zu sagen, das ist voll lieb, dass du jetzt oder einen scheiß Porno sagen willst, interessiert mich nicht, geh weg damit. Und ich glaube, da müssen Kinder irgendwo hin.
Ja, ich glaube, ich finde nämlich zum Beispiel, was das Beispiel mit dem Mädchen und dem Pilates und dem 5:30 Uhr aufstehen, crazy Zeit, by the way, auch, ich finde, der Mutter macht es ja eh richtig, indem sie sich mit ihr gemeinsam hinsetzt. Aber ich finde es ja dann auch so schwierig, wenn das also so diese Clean Girl Aesthetic, und das ist ja nicht einmal eine schlechte, ist, also es ist ja nicht mal passiv was Schlechtes, es zeigt ja, lebe gesund, ernähre dich gesund, vielleicht ist das alles ein bisschen sehr dogmatisch, aber per se ja nichts Negatives. Es ist ja nicht so wie bei uns die 2005er Jahre, wo es Binge-Drinking war. Also es ist jetzt per se im Körper.
Es war damals nicht weniger zach. Es hat damals nicht weniger cool. Also ich meine ganz ehrlich, du bist in einen Kiosk gegangen und hast die InTouch gesehen, wo, weiß ich nicht, bei einer Frau, die am Strand gelegen ist, 15 Kringel um den Körper waren und da in fetten Lettern gestanden ist, sie ist zu fett geworden. Ich weiß nicht, war das besser? Es war sicher nicht besser, es war einfach anders.
Ja eben, also ich finde ja per se, diese Clean Girl Aesthetic hat jetzt ja nicht ein, fördert ja kein ungesundes Behavior. Aber es ist ja dann schwierig zu erklären, dass das nicht alles real ist, weil es wird ja so, es wird so unterschwellig schon und so ständig verfügbar gezeigt, dass das the real life ist. Und ich glaube, das ist vor allem für die jungen Gehirne, und wie ich 16 war, habe ich auch gesagt, das beeinflusst mich alles überhaupt nicht. Und jetzt mit bald 35 kann ich sagen, es hat mich beeinflusst.
Voll, und das checkt man erst irgendwie so ein bisschen retrospektiv, finde ich. Geht mir auch so. Also auch dieses Thema, was halt bei uns groß war, mager waren und diese Dinge.
Pro Ana.
Ja, wir haben wahnsinnig viele Mädels in der Schule gehabt, die da echt richtig, richtig drinnen gehangen sind dann mit Magersucht und so. Also das...
wir waren eine ganze Mädchenklasse, aber was glaubst
du? Bei uns auch, ja.
Bei uns wurde ständig, in die hintere Reihe hat ständig nur gerechnet, wie viel man für einen Hamburger laufen muss.
Und das ohne Social Media, weißt du, das meine ich nämlich. Also es ist ja, es ist glaube ich wirklich fast ein bisschen egal, welches Medium, weil diese Dinge sind verbreitet worden durch Fernsehen, durch
Magazine
und auch durch Musik.
Und durch die ersten Homepages. Also die Pro-Ana-Homepages waren ja dann noch weniger. Also ich meine, solche Seiten gibt es sicher jetzt auch noch und es gibt sicher noch diese ganzen Foren dazu. Aber es war damals sogar super leicht zugänglich. Also ich meine, wenn du von deiner Schulkollegin gehört hast, das ist Pro-Ana, wusstest du okay, und dann kannst du das einfach mal googeln und du hattest das.
Schrecklich. Aber ich möchte jetzt auch noch ganz kurz zum Schluss auch noch so ein bisschen die Lanze brechen. Ich finde nämlich auch, dass es im Internet wahnsinnig viele tolle Inhalte gibt, sofern gewisse Social-Plattformen diese nur fördern, respektieren, zulassen. Das ist halt auch immer so die Frage. Ich meine, wir dürfen echt mal alle lernen, dass soziale Medien keine sozialen Medien sind, sondern Unterhaltungsmedien. Mhm. Und die halt eben algorithmusbestimmt sind. Und je nachdem, was gerade trendet, werden gewisse Inhalte mehr ausgespielt. Und ich habe das halt eigentlich sehr gut gefunden, die Entwicklung auch der letzten Jahre, dass sehr viel mehr Wert auf Sprache gelegt worden ist, dass man sehr viel mehr analysiert hat. Wer will da quasi Gewalt aufrufen? Es gibt es immer nur, aber es ist schon in einer gewissen Bubble, habe ich das Gefühl gehabt, hat sich Social Media ein bisschen zum Besseren gewendet. Es ist viel LGBTQIA+-Inhalt erstellt worden. Es hat viele coole Influencer, Influencerinnen, die da echt wertvollen Content machen, die auch ermöglichen, dass Leute da so ein bisschen die Safe Zone finden oder auch irgendwie, weiß ich nicht, wenn der entfernt abgelegen lebende Teenager, der weit weg von einer Stadt ist und irgendwie eh das Gefühl hat, ich bin anders als die anderen und findet da im Internet eine Zugehörigkeit, es ist einfach auch eine wertvolle Community. Und es gibt auch nicht nur gestörte Leute im Internet, es gibt da Leute, die versuchen, da irgendwas positiv zu bewegen. Nur natürlich muss man den Unterschied machen. Wer sind die Leute, die was Positives in der Welt bewegen wollen? Wer sind die Leute, die eigentlich nur
polarisieren?
Ja, und populistische Inhalte verbreiten wollen und eigentlich zu einer Spaltung der Gesellschaft mehr beitragen. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man als Eltern, so schwer es ist, irgendwann dem Kind auch ermöglicht zu lernen, die Welt ist nicht nur gut. Die Welt ist nicht nur schwarz-weiß, es gibt ganz viele Grauschattierungen dazwischen, weil so ist die Welt. Und das ist halt auch so ein bisschen der Loslösungsprozess, dass man auch irgendwie seinem Kind, das man die ersten Jahre so extrem beschützt und behütet und wo jeder Sturz von der Schaukel ein Weltuntergang ist, aber irgendwann muss das Kind lernen, dass es grausame Inhalte gibt und dass es grausame Facetten am Menschsein gibt. Ja. Und nur so kann man Resilienz lernen, eben, dass man sich hinstellt und sagt, aber ich will das für mich nicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Wichtige und das lernt man nur im Dialog mit seinem Kind und eben nicht, dass man es nur davor sitzt, damit es sich beschäftigt, damit man selber sich nicht mit seinem eigenen Kind beschäftigen muss und auch eben nicht dadurch, dass man sagt, du kriegst das Ding auf gar keinen Fall. Mhm. Also es ist wie immer, die Dosis macht das Gift und auch irgendwo ist ein Mittelweg wahrscheinlich auch zu finden. Aber ja. Vielen Dank an alle nochmal, die da so zahlreich teilgenommen haben an unserer Umfrage. Wir haben wahnsinnig viele Nachrichten bekommen, auch die ich jetzt leider nicht alle vorlesen kann. Aber vielleicht machen wir ja nochmal eine Folge zum Thema
soziale
Medien und Nutzung bei älteren Kindern vielleicht auch.
Sehr spannend, auf jeden Fall.
Weil da haben wir echt viele Inputs bekommen.
Du hast ein schönes Abschlusswort gesagt und zwar: Die Balance ist auch mit B, so wie Bussi, Baba.